Guten Morgen. Wir sind ja wirklich mitten in einer erstaunlich herausfordernden Predigtserie. Könnte man denken, eine Predigtserie zum Thema Gemeinde, die ist vor Langeweile nicht mehr zu überbieten. Bei uns nicht der Fall. Erinnert euch vielleicht an die Predigt von vor 2 Wochen. Thomas hat über die Gemeinde in Laodicea gepredigt, in einem Buch aus der Bibel, Offenbarung. Da ging es drum um Sehhilfe. Ihr meint, ihr seht, doch in Wahrheit seid ihr blind. Letzte Woche hatten wir eine Predigt über die verlorenen Söhne der Gemeinde, das Evangelium von der mageren Ziege. Wer da war, erinnert sich vielleicht. Auch diese Predigt war sehr herausfordernd, um nicht zu sagen provozierend. Und heute schalten wir einen Gang zurück und beschäftigen uns ganz gemütlich mit dem Thema von der Kunst, sich von der Gemeindeleitung führen zu lassen. Also, wir haben einen delikaten Start nach den Sommerferien, das kann man wirklich sagen. Alternativ könnte die Predigt auch heißen, Lebenskunst Gehorsam, wird auch schön passen, oder das Evangelium von der Unterordnung. In diesem Themenbereich sind wir jetzt heute mal eine halbe, vielleicht eine Dreiviertelstunde miteinander unterwegs. Sich führen lassen, Unterordnung und Gehorsam. Und das alles im Kontext von Gemeinde. Wir greifen eigentlich nur ein kleines Segment raus von diesem Thema, sich führen zu lassen. Es betrifft uns ja an verschiedenen Stellen, in der Familie, in unserem Beruf, in der Gesellschaft, politisch und so weiter. Aber wir greifen jetzt hier nur dieses Segment Gemeinde heraus. Von der Kunst, sich von der Gemeindeleitung führen zu lassen. Delikat ist dieses Thema deshalb, weil ich diese Predigt als Gemeindeleiter halte. Da könnte man ja als denken so als Gast, ja, da baut hier so einer so ein bisschen so ein Sektenfürst, der will hier seine Macht ausbauen. Meine Frau hat mich auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es sehr unklug wäre, als Gemeindeleiter eine Predigt zu dem Thema zu halten. Und ich glaube, sie hat recht. Ich will mich aber kurz erklären. Also es geht hier nicht darum, dass ich den Eindruck habe, ich muss hier irgendjemand den Kopf waschen oder man muss hier irgendjemand sozusagen on track bringen, weil da jeder nur noch tut, was er will, sondern ich wurde vom Prediger, der hier vor 4 Wochen gepredigt hat, der Markus Hunziger, erinnert euch vielleicht, aus der leitenden Gemeinde in der Schweiz, angefragt für dieses Thema, beziehungsweise nicht angefragt, sondern ich wurde informiert, dass ich in dieser Gemeinde über dieses Thema predigen werde. Und so habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe gemerkt, es ist ein super wichtiges Thema und ein biblisches Thema. Und es wäre wirklich schade, wenn wir uns nicht auch mit diesem Thema auseinandersetzen würden. Und ich habe den Anspruch, dass die ganze Bibel bepredigbar ist. Alles, was in der Bibel steht. Und da gehört natürlich das auch dazu. Auffallend war für mich auch, dass es zu diesem Thema praktisch keine Literatur gibt. Ganz wenig. Beziehungsweise das, was ich überschauen kann in Literatur, erwähnt dieses Thema eigentlich nur am Rande. Und das, obwohl die Freikirchler oder Täufer oder Evangelikalen, die sind ja eigentlich total leitungsfanatisch, leitungsbesessen. Wenn ihr mal in unsere Verlage schaut, die es da gibt in diesem freikirchlichen Bereich, die hauen ein Leitungsbuch nach dem anderen raus. Also der fünffältige Dienst, geistlich leiten, spirituelles Management für die Kirche, leiten wie Jesus, leiten wie Paulus, leiten wie Petrus, leiten wie Johannes, von Pferden leiten lernen, von Hunden leiten lernen, von Katzen nicht. Das gibt's noch nicht. Aber sonst das Thema Leitung kommt überall vor. Bill Heibels, einer ganz großer Leitungsguru, sagt sogar, wir müssen lernen, die zu leiten, die über uns sind, also nach oben leiten. Das Thema Leiten kommt überall vor. Das wird in unserer Szene sogar noch umgedreht. Wir müssen nach oben leiten. Aber das Thema sich leiten lassen, kommt fast nicht vor. 2 Bücher habe ich gefunden. Vielleicht ist es jetzt auch mega peinlich, weil ihr merkt, wie wenig Bücher ich kenne. Aber ich habe im Grunde nur 2 Bücher gefunden zu diesem Thema. Eins von 1978, Wahnsinnsjahrgang. Richard Foster, ein Quäker, hat dieses Buch geschrieben, Nachfolge feiern. Und da ist ein Kapitel. Das ist wirklich legendär zum Thema Gehorsam. Und dann musste ich noch ganz tief in die Kirchengeschichte zurückgehen. Das sind die Regeln des heiligen Benedikt aus dem Jahr 540. Das sieht man mal. Das ist das richtig Geniale an der Theologie. Da muss man nicht immer nur die neuesten Bücher lesen. Da kann man durchaus mal ein Buch lesen, das 1500 Jahre alt ist und das ist immer noch hochrelevant. Hier, also, aus dem Jahr 540 muss man zurückgehen, wenn man zu diesem Thema eine halbwegs vernünftige Predigt halten will. Jetzt betrifft dieses Thema sich von der Gemeindeleitung leiten oder führen zu lassen oder Gehorsam oder Unterordnung. Natürlich nicht nur die zu Leitenden, sondern es betrifft auch die Leiter. Das möchte ich auch noch vorne wegschicken. Das ist also jetzt nicht ein Thema, was mit mir gar nichts zu tun hat oder mit uns Gemeindeleitern hier oder mit uns Hauskreisleitern oder Teamleitern, sondern es betrifft auch die Leiter. Wir haben in unserer Gemeindeleitung die Vereinbarung, dass bei Mehrheitsentscheidungen diejenigen, die dagegen waren, sich trotzdem unter diese Mehrheitsentscheidung stellen müssen. Und das kommt nicht sehr häufig vor, aber manchmal kommt es vor. Und wisst ihr, was passiert? Immer wenn man so eine Mehrheitsentscheidung, wenn man überstimmt wird, genau für diese Entscheidung werde ich immer am heftigsten kritisiert, die ich gar nicht getroffen habe. Und dann will ich natürlich im Leben am liebsten sagen, red doch mal mit meinen Brüdern selber. Und ich verstehe auch nicht, warum die so komische Ansichten haben. Unterordnung heißt, da halte ich's Maul, das trage ich mit, so gut ich eben kann. Also da bin ich auch mit diesem Thema konfrontiert. Genauso bin ich mit dem Thema konfrontiert als Täufergemeinde, die wir ja hier sind, hat für uns die letzte verbindliche Autorität neben der Bibel und Jesus Christus die Entscheidung der versammelten Gemeinde. Also wenn eine Gemeinde gemeinsam etwas entschieden hat, dann müssen sich die Leiter auch unter diese Entscheidung der Gemeinde stellen. Meistens gelingt es ja auch so, dass die Gemeinde so entscheidet, wie ich mir das vorstelle, aber leider nicht immer. Ich habe da so ein paar Baustellen, hätte ich anders entschieden. Und da muss ich mich auch unterordnen. Und dazu kommt, dass ich auch Mitarbeiter bin in verschiedenen Teams, in denen ich nicht der Leiter bin. Unser Knallertage-Team, Volle-Kanne-Team und so weiter. Da werde ich geleitet und da betrifft mich dieses Thema leiten lassen natürlich auch. Also es hat durchaus auch was mit Leitern zu tun, dieses Thema betrifft uns alle. Im Kern betrifft dieses Thema sich führen lassen, aber alle Christen. Betrifft sowieso alle Christen. Was ist ein Christ? Wer ist Christ? Christ ist A, wer an Gott glaubt oder Jesus Christus vertraut. Das ist das eine. Und B, wer bereit ist, diesem Jesus auch nachzufolgen. Wer bereit ist, mit seinem Leben den Weg von Jesus zu gehen, diesen Jesus zu imitieren. Das gehört für uns unweigerlich zusammen. Es geht nicht nur um den Glauben, es geht nicht nur ums Tun, sondern aus dem Glauben heraus kommt das Tun. Und das Tun ist die Nachfolge von Jesus Christus. Den Weg von Jesus hinterhergehen. Jesus imitieren mit seinem Leben oder sich von Jesus führen lassen. Das ist per se Christsein. Und die These wäre von dieser Predigt, wer nicht in der Lage ist, sich von Menschen führen zu lassen, der ist auch nicht in der Lage, sich von Jesus führen zu lassen. Es funktioniert nicht. Oder andersrum gesagt, indem ich mich von Menschen führen lasse, übe ich ein, mich führen zu lassen und bin dann auch in der Lage, mich von Jesus gut führen zu lassen. Das heißt, dieses Thema betrifft uns alle und hat eine hohe Relevanz für uns alle. Wir steigen ins Thema ein, die biblische Grundlage. Jetzt gibt es da verschiedene Bibelstellen zu diesem Thema. Ich habe eine gewählt aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief hat man hier schon mal vor ein paar Wochen als Thema. Man weiß nicht so genau, wer es geschrieben hat. War es der Paulus, war es nicht? Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber. Aber sicher ist, dieser Brief ist ein allgemeiner Brief. Also der richtet sich nicht nur an eine Kirche, der richtet sich nicht nur an eine Gemeinde, sondern der richtet sich an Judenchristen. Und im Kapitel 13, also im letzten Kapitel des Hebräerbriefs, da hat es allgemeine Anweisungen. Also jetzt haben wir allgemeine Anweisungen in einem allgemeinen Brief der Bibel. Und von dieser allgemeinen Anweisung in einem allgemeinen Brief der Bibel kann man dann auch zu Recht sagen, ja, betrifft uns auch heute noch. Das gilt für uns genauso, wie es damals gegolten hat. Und dort heißt es Folgendes, müsst ihr euch mal reinziehen. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das würde für euch böse Folgen haben. Zum Aufhören. Gehen wir schon ein bisschen rein, oder? Also wir haben hier die gute Nachrichtübersetzung. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, die meisten werden das wissen. In der Lutherbibel steht dort Lehrer. Aber tatsächlich ist hier nicht Lehrer gemeint, sondern Gemeindeleiter, Vorsteher, Anführer, Häuptling, Boss, großer Masaprane, wie immer man das übersetzen will. Also einfach der oben steht oder die oben stehen, die anführen. Und dieses Wort hat ja, geht ja in zwei Richtungen. Also da wird ja indirekt durchaus auch etwas an die Gemeindeleiter kommuniziert. Und ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber für mich war das sehr unangenehm, diesen Bibelvers zu meditieren die letzten zwei Wochen und diesen Bibelvers zu bewegen, zu bebeten, immer wieder zu wiederholen, in meiner Tasche zu tragen, immer wieder drauf zu schauen. Denn dort heißt es ja, als Gemeindeleiter werden wir, ich bin ja hier nicht alleine, wir sind ja verschiedene Leiter hier in der Gemeinde, werden wir einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über unseren Dienst. Gerd, gell? Da stehen wir mal vor dem Herrn, da wird er uns fragen. Was habt ihr da getan? Das betrifft uns. Und der Herr wird fragen, wie hat sich denn die Lindenwiese entwickelt unter eurer Führung? Ist das hier geblüht? Ist hier was gewachsen? Und ich muss sagen, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht, dieses Wort. Und mir wird es auch übrigens immer wieder gesagt, gerade wenn wir so Entscheidungen treffen, die nicht so populär sind. Daniel, das müsst ihr einmal vor Gott rechtfertigen. Dafür müsst ihr einmal vor Gott gerade stehen. Ja, dummerweise haben die Leute recht, das stimmt. Das provoziert mich aber aufs Ärgste, denn ich gehöre zu einer Generation, ich sage es jetzt mal pauschal, das stimmt natürlich nicht für alle, die jetzt nicht gerade die Verantwortung sucht und die auch nicht gerade die Verantwortung liebt. Machthunger, wenn ich jetzt nur so in meinem Jahrgang schaue, von meiner Klasse, ist bei uns nicht so ausgeprägt. Der Hunger nach Freizeit und nach persönlicher Lebensgestaltung ist wesentlich größer als das Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich jetzt nur höre, ja, Gott nimmt mich da in Verantwortung für den Dienst, dann muss ich mich mal vor Gott rechtfertigen und da wird er mich dann mal, da denke ich, warum sollte ich mir das überhaupt antun? Warum sollte da überhaupt noch jemand Leiter werden wollen? Und kein Wunder finden wir keinen Nachwuchs, weil das ist schon wirklich eine miese Aufgabe. Da geht man dann ran und nachher muss man Rechenschaft ablegen. Aber es ist, und das ist da eigentlich der Kernpunkt der Predigt, das andere muss ich ja irgendwie bewältigen, das war für mich ein totales Aha-Erlebnis zu verstehen, dass hier nicht nur die Leitung Verantwortung hat. Jeder hat Verantwortung. Auch die, die geleitet werden, werden sich einmal vor Gott verantworten müssen. Also Gott nimmt alle in die Pflicht. Gott nimmt nicht nur die Leitenden in die Pflicht und fragt, ja, wie habt ihr das mal gemacht und wie war das? Sondern auch die Geleiteten werden einmal Rechenschaft dafür ablegen müssen, ob sie sich haben führen lassen und wie sie sich haben führen lassen. Das ist ein klares Wort. Das heißt, da kann sich keiner aus der Verantwortung stehlen. Und manchmal habe ich das Gefühl, und das ist vermutlich mehr Zeitgeist und das kommt mehr von der Gesellschaft, als uns das Recht ist, man delegiert alles nach oben und sagt, die da oben, die sind schuld und die sind verantwortlich und die müssen es machen. Aber damit ist nicht getan. Man kann viel Verantwortung, aber nicht alle Verantwortung abdelegieren. Jeder von uns hat Verantwortung. Und wer nicht die Verantwortung hat, zu führen oder zu leiten, der hat die Verantwortung, sich leiten zu lassen. Der hat die Verantwortung, sich führen zu lassen. Und zwar so, dass es Freude macht. Dass es Freude macht. Vielleicht denkt der ein oder andere, ja, das ist ja toll, ich habe gar keine Gemeinde. Das ist ja absolut bombig. Weil dann habe ich keine Verantwortung zu führen und dann habe ich auch keine Verantwortung, mich führen zu lassen. Da habe ich diesen ganzen Stress nicht. Euch will ich sagen, das gibt Phasen, da ist es bestimmt gut oder kann das gut sein, wenn man keine Gemeinde hat, kann das vielleicht auch nötig sein. Aber wenn man Christ ist, wenn man ernsthaft mit Jesus unterwegs ist, dann kann das nur eine befristete Zeit sein, dass man keine Gemeinde hat. Ein Christ ohne verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen, ohne Kirche, ohne Gemeinde, das ist ein Zustand, den das Neue Testament so gar nicht kennt. Das kommt da gar nicht vor, weil das so völlig unvorstellbar ist, dass da einer Christ ist, aber nicht in einer verbindlichen Gemeinschaft mit anderen Christen. Und euch möchte ich eben sagen, das mag solche Phasen geben, aber irgendwann ist Zeit. Irgendwann ist Zeit, sich wieder in eine verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen zu begeben. Das muss nicht eine Kirche sein, es muss auch nicht die Institution sein, es muss auch nicht die Lindenwiese sein, aber es braucht eine verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Und sobald man in so einer Gemeinschaft ist, hat man wieder Verantwortung, entweder zu führen oder sich führen zu lassen. Und euch möchte ich auch sagen, dass ich denke, dass sich euer Leben und euren Glauben so lange nicht weiterentwickeln wird. So lange wird Stillstand sein im geistlichen Leben, bis ihr wieder angedockt habt an eine christliche Gemeinschaft. Und vielleicht wäre das auch jetzt, diese Predigten, gute Gelegenheit, über dieses Thema nochmal nachzudenken und hier dann entsprechende Schritte zu gehen. Abgefahren hier an diesem Vers, das ist ja schon ein bisschen schwer, dass es hier sozusagen garniert wird mit dem Wort Freude. Also, dass es gleichzeitig auch um Freude geht. Also, Leiden soll Freude machen. Das soll Spaß machen. Leiden soll Spaß machen. So denkt sich's der Herr. So steht's im Wort. Muss man sich mal vorstellen. Also, ich bin im Team Knallertage. Da bin ich so als einfacher Knaller. Knaller. Was auch immer. Was ist meine Aufgabe? Die Sonja leitet dieses Team. Meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die Sonja Freude hat, dass die Spaß dran hat, mich zu leiten. Das ist meine Verantwortung. Und ich muss mich fragen, ob diejenigen, die mich leiten und diejenigen, die die Verantwortung haben, mich zu führen, ob die Freude haben. Oder ob das für die ein Seufzen und ein Stöhnen ist. Denn wenn es ein Seufzen und ein Stöhnen ist, mich zu führen, dann wird es böse Folgen haben. Keine guten Folgen. Dann wird der Herr auch hier entsprechend reagieren. Ich hatte diese Woche ein Mitarbeitergespräch. Das gibt's bei uns so regelmäßig, dass wir uns mit unseren Teamleitern treffen. Normalerweise läuft das Mitarbeitergespräch so, ich schreibe mir alle Punkte auf, die ich besprechen will, und dann besprechen wir das. Ich kam da hin und da lag da schon so ein DIN A4-Zettel, alles mit dem Computer schon aufgeschrieben, und derjenige, mit dem ich gesprochen habe, hat das total in die Hand genommen, hat mir gesagt, das müssen wir besprechen und das müssen wir besprechen und das müssen wir besprechen und das müssen wir besprechen. Sensationell. Ich bin eigentlich gar nicht so richtig zu meinen Themen gekommen, ein bisschen dann schon noch. Und ich bin heimgefahren und ich habe gedacht, unabhängig jetzt von der Predigt, das hat mir jetzt so richtig Freude gemacht. Das war jetzt so richtig schön. Da ist einer, der will, der geht da vorwärts, der will sich einbringen, der hat Visionen. Das war richtig gut. Also da habe ich das erlebt, diese Freude, was es heißt, andere zu führen. Interessant finde ich auch, dass es diesen Vers überhaupt gibt. Dass man sowas etwa überhaupt sagen muss. Und ich glaube, das Ganze hat eine tiefere Dimension als nur, dass man in der Bibel immer wieder die Leute auf Spur bringen wollte, dass man die Leute wieder irgendwie wollte, dass die wieder in Spur laufen. Sondern es geht hier um mehr als nur zum äußeren Gehorsam aufzurufen. Ich glaube, wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, der will uns einladen, eine Haltung des Gehorsams zu entwickeln. Und wenn ich jetzt sage Gehorsam, Unterordnung oder sich führen lassen, dann meine ich das immer synonym. Also das betrifft immer das Gleiche. Manchmal rede ich von Gehorsam, sich führen lassen, Unterordnung. Ich meine immer das Gleiche. Und ich meine, die Einladung des Hebräerbriefes oder überhaupt der ganzen Bibel ist es, eine Haltung des Gehorsams zu entwickeln. Eine innere Haltung. Also sozusagen vom äußeren zum inneren Gehorsam, das schauen wir uns nachher noch an. Gehorsam als Herzenskonfiguration. Gehorsam als Herzensentscheidung. Darum geht's, einen inneren Gehorsam zu entwickeln. Das ist auch die Einladung dieses Bibeltextes und auch die Einladung dieser Predigt. Nicht nur formell äußerlich gehorsam zu sein, das müssen wir ja sowieso oft genug. Wer einen Chef hat, wer im Betrieb arbeitet, vielleicht sogar in der Gemeinde, der muss sowieso irgendwie folgen und irgendwie gehorsam sein. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen dem äußeren und dem inneren Gehorsam. Es gibt es, dass ich das halt mache, weil ich es machen muss. Wer Kinder hat, der kennt es sehr. Das sieht man richtig, ob jemand jetzt was macht, weil er es machen muss oder weil er es machen will. Wenn ihr mich beim Büroputzen sehen würdet, würdet ihr auch erkennen, dass der äußere Mensch da dominiert und der innere Mensch eigentlich rebelliert. Das ist für mich immer so eine Übung zu sagen, nein, ich muss das machen, also will ich es auch machen und gescheit machen. Sogar mal einen Mülleimer hochlupfen und drunter saugen. Was ja eigentlich übertrieben ist, weil da kommt ja gar kein, aber naja, gehört wohl auch dazu. Also es geht um eine innere Haltung. Es geht darum, das mit dem Herzen zu machen. Das wäre die Einladung der Bibel, mit dem inneren Menschen zu gehorchen, eine Gehorsam als Haltung zu entwickeln, den Weg vom äußeren Gehorsam zum inneren Gehorsam zu gehen. Das war übrigens der Weg von Jesus, der auch den Weg des Gehorsams gegangen ist, hat seinen Höhepunkt gefunden am Kreuz, als er wusste, mein Vater im Himmel, der will von mir, dass ich diesen Weg gehe. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Und er sich dafür entschieden hat, dann auch zu wollen, was er muss. Ich habe hier eine Formulierung von Richard Rohr, Franziskanermönch. Und er sagt, es geht darum, zu wollen, was man muss. Und nicht müssen, was man will. Er sagt Folgendes, er sagt, die weltliche Freiheit, die Freiheit in unserem Sinn, so wie wir Freiheit verstehen, ist, dass ich muss, was ich will. Ich will jetzt ein Bier nachher zum Mittag essen. Und dann muss ich ein Bier trinken. Und wenn da 10 Kinder drumherum hocken, egal, ich will jetzt ein Bier, also muss ich jetzt ein Bier trinken. Das ist eine Bürde, das ist eine Last. Wenn man immer muss, was man will, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Er sagt, es geht darum, zu wollen, was man muss. Wenn meine Aufgabe jetzt ist, dieses Büro zu putzen, dann geht es auch darum, dass ich mit meinem Herzen diese Aufgabe mache und will, was ich muss. Aber das schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an, diesen Aspekt. Deutlich wird, Gehorsam ist eine Entscheidung, etwas, was ich in meinem Herzen zu treffen habe. Lasse ich mich führen oder nicht? Das ist mehr als nur äußerlich, das ist mehr als nur einfach ein Tun und ein Regeln einhalten. Interessanterweise heißt es ja hier auch nicht, gehorcht den begabten Gemeindeleitern oder gehorcht den geistlichen Gemeindeleitern oder gehorcht den freundlichen Gemeindeleitern. Nein, gehorcht den Gemeindeleitern, unabhängig jetzt mal von der Qualität der Leitung. Das hat natürlich alles seine Grenzen, oder? Da gibt es Anleitungen in der Bibel dafür. Aber grundsätzlich hat es jetzt mit der Leitung nichts zu tun. Es ist völlig unabhängig von der Qualität und den Inhalten der Leitung. Sondern es hat mit mir was zu tun, ob ich bereit bin, mich führen zu lassen, mich unterzuordnen und gehorsam zu sein. Die Leitung kann ich oft nicht ändern, in der Regel nicht. Aber meine Einstellung, die kann ich ändern. Das liegt in meiner Macht. Und die Einladung wäre genau hier anzusetzen, in meinem Herzen. Das war schon viel und ich sage euch, es wird noch viel mehr. Wenn es jemand zu viel wird, ich verstehe es, wenn ihr innerlich kurz aussteigt, könnt ihr die Augen zumachen, verkrafte ich auch. Aber es lohnt sich zuzuhören heute. Lohnt sich immer, Entschuldigung. Warum ist das überhaupt sinnvoll? Warum ist es sinnvoll, sich führen zu lassen? Das hat mehrere Aspekte. Wir schauen uns das genauer an. Eines ist ganz klar, jede Gemeinde braucht Führung. Und wir brechen dieses Thema, sich führen lassen, Unterordnung, Gehorsam, jetzt halt immer auf Gemeinde runter, weil wir im Bereich Gemeinde sind heute. Aber das kann man immer auf andere Themen auch runterbrechen. Sprüche 11, Vers 14, das kann man wieder lesen, so ein Spruch in sämtlicher Führungsliteratur kommt der, ist ja klar. Ohne Führung ist ein Volk verloren, aber wo viele Ratgeber sich einig werden, da ist Sicherheit. Also, ich glaube, ihr stimmt mir dazu, eine Gemeinde kann nicht funktionieren ohne Führung und ohne Leitung. Das heißt nicht, dass das biblische Modell von der Gemeindeleitung übrigens wäre, dass es einen Leiter gibt, einen so ein kleiner Guru und alle anderen müssen folgen, überhaupt nicht. Leitung im Team wäre das biblische Modell. Ein bisschen wird es hier ja auch angedeutet. Der Trick allerdings ist, dass mit guter Führung allein nicht getan ist. Führung braucht immer auch Unterordnung. Es bringt nichts, wenn da eine gute Leitung ist, aber niemand, der bereit ist, sich führen zu lassen. Und diese Unterordnung, die bringt eine gute Ordnung. Und wenn niemand da ist, der sich führen lässt, der bereit ist, sich unterzuordnen, dann versinkt das Ganze in Chaos. Dann ist alle gute Führung witzlos. Da muss ich ein Beispiel dazu erzählen. Das ist vielleicht jetzt nicht alle so prickelnd finden, aber es hat sich so ereignet. In unserem Dorf, in Annersreuth, da bin ich auch im Ortschaftsrat, da gibt es einmal im Jahr so eine Fasnachtsveranstaltung. Einmal im Jahr und das ist am Samstagmittag, wird da der Narrenbaum aufgestellt. So. Die Landjugend, die macht Kaffee und Kuchen, gibt auch Würstle und Bier, aber sagen wir, der Kuchen ist sensationell. Und da kürzt es natürlich auch für mich, dass ich da hingehe und ich esse auch gerne den Kuchen von der Landjugend, muss ich auch sein, später trinke ich auch gerne noch ein Bier. Und ich war da jetzt auch wieder jetzt dieses Jahr, was war das, im Februar oder was, und dann stehe ich da und dann hantieren die da an dem Narrenbaum rum und da heißt Daniel, wir brauchen deine Hilfe, komm schnell. Okay, gehe ich da hin und habe da plötzlich auch so eine Stange in der Hand. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung von, ich weiß, kann man es natürlich technisch grob vorstellen, wie sowas funktioniert, aber plötzlich, wenn man da drunter steht mit so einer Stange, ist das eine ganz andere Sache. Und dann haben wir da rumgemacht und plötzlich gab es eine Uneinigkeit. Erstens war mir nicht klar, wer da der Chef ist. Und es gab welche, die wären gern der Chef gewesen, aber denen hat niemand gehorcht. Und da wurde das ganz schnell eine wirklich brenzlige Situation. Weil jeder hat da an den Stangen irgendwie rumgedruckt. Der eine sagt, Seilwinde anziehen, der andere nein, nicht. Und der eine schiebt die Stange und der andere nicht. Ich habe ein bisschen Angst gehabt um mich, um unsere Kinder, um alle, die da drum rumgestanden sind. Es war für mich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Dieses Beispiel, wie wichtig es ist, dass es gute Führung gibt und wie wichtig es ist, dass es auch jemanden gibt, der bereit ist, dieser Führung zu folgen. Also solche Manöver, solche gefährlichen Manöver, die darf man nur machen, wenn klar ist, wer das Kommando hat Und B, wenn alle bereit sind, sich diesem Kommando auch unterzuordnen, sonst funktioniert das nicht. Das endet im Desaster. Und ich glaube, für die Gemeinde gilt das Gleiche. Das ist jetzt ein bisschen, ich weiß, ein bisschen weit vom Narrenbaum zur Gemeinde. Aber trotzdem, im Grund gilt hier genau das Gleiche. Wenn jeder tut, wie er denkt und wie er meint, dass er tun sollte oder den Eindruck hat, dann wird es sehr, sehr schnell gefährlich und zwar für alle. Wenn es nur noch Chefs, Experten, Besserwisser, Profis gibt und die alle nur noch ihrem eigenen Willen folgen, die immer tun müssen, was sie eigentlich wollen, dann fährt der Karren an die Wand. Das gelingt nicht. Aber wenn wir sind hier 200 Leute, vielleicht sind wir 300, ich weiß gar nicht, wie man das zählen soll. Wenn hier jeder sein eigenes Süpple kocht, dann kommen wir nicht weit. Aber wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, hey, da können wir für Gott die Welt aus den Angeln hebeln. Dann bin ich überzeugt, da sind wir die Wucht hier im vorderen Linzgau. Da kann richtig was gehen für den Herrn. Da wird es der Hammer, wenn wir eins sind, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir wollen ja jetzt so langsam, deutet sich's ja an, wir wollen hier umbauen. Also hier der ganze Komplex Lindenwiese soll noch attraktiver, noch schöner, noch mehr ein Lebensort für Menschen werden. Und wenn man so einen Prozess startet, dann soll sich jeder einbringen. Das ist ja klar. Und da gibt es ja dann viele Ideen. Schätzungsweise 100.000. Vielleicht sind es auch 200.000. Und wenn man alle Details noch runterbricht, sind wir bei 500.000 verschiedenen Ideen und Vorschlägen. Und da soll sich jeder einbringen. Da soll jeder sagen, wie er denkt und wie er es gern hätte. Aber irgendwann kommt die Stunde, da muss man eine Entscheidung treffen. Da muss man sagen, so machen wir es. Und es wäre schlecht, wenn man für jeden den Fenstergriff wählt, den er gern hätte. Dann hätten wir 15 verschiedene Fenstergriffe, 8 verschiedene Bodenbeläge, 20 verschiedene Fenster und dann noch ganz unterschiedliche Farben und Lampen und so weiter. Das wäre dann auch nicht schön, da wären wir auch nicht glücklich am Ende. Da werden wir eine Entscheidung treffen müssen, so sieht's aus. Auf diese Reise gehen wir. Jeder kann sich einbringen, aber dann irgendwann, dann sagen wir so, jetzt machen wir's. Und dann erwarte ich von mir und von uns allen, dass wir dann bereit sind, sagen, jawohl, an der einen oder anderen Stelle hätte ich es gern anders gehabt. Aber ich gehe mit, ich trage das mit. Das bedeutet Unterordnung und dann wird es die Wucht, dann wird es der Hammer. Aber wenn man dann beleidigt daheim bleibt und sagt, naja, wenn die solche Fenster wählen, dann sollen sie also selber einbauen. Ich bleibe daheim, ich mähe meinen Rasen, sowieso viel besser. Dann wird es nichts. Aber wenn wir da gemeinsam uns auch einordnen und unterordnen, hey, da reißen wir wirklich was. Da reißen wir was für den Herrn, das wird unglaublich. Davon bin ich überzeugt. Wahrscheinlich würden die manche sagen, ja gut, sehe ich ein, für die Gemeinde ist das sinnvoll, aber was bringt es mir? Und das darf man stellen, das ist nicht ungeistlich zu sagen, was habe ich davon, mich unterzuordnen, was habe ich davon, mich führen zu lassen, gehorsam zu sein. Nun, da hat man richtig viel davon, wie man sieht. Das Erste, was diese Unterordnung, ich nenne es jetzt mal Unterordnung, bringt, das ist Training. Wir haben ja gelernt von Jesus, Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen, seinen Willen zu tun. Ich habe es ja vorher schon angedeutet. Wir haben vorher das Vater unser gebetet, in 3 verschiedenen Sprachen. Da beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das war ja auf Russisch. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber ich nehme an, das war schon korrekt. Oder, Michael? Michael nickt. Jawohl, es stimmt. Wir haben das gebetet auf Russisch. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Was heißt es? Wenn ich bete, Jesus, dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann bete ich auch, und mein Reich komme nicht und mein Wille geschehe nicht, sondern dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und diese Situation, dass ich meinen Willen und meine Vorstellung loslassen muss, die habe ich nicht nur im geistlichen Leben, die habe ich immer dann, wenn ich mich unterordne, wenn ich mich führen lasse. Dann muss ich immer sagen, okay, mein Reich und mein Wille wäre jetzt ein anderer. Ich hätte jetzt gern andere Fenstergriffe. Aber okay, ich lasse das los. Das heißt, ich kann immer üben, wenn ich mich unterordne, wenn ich gehorsam bin gegenüber meinem Chef, in der Familie, in der Gemeinde, wo ich bin. Ich kann immer Nachfolge üben. Ich kann üben, mich und meine Vorstellung und meinen Willen und mein Bedürfnis, was mir jetzt ganz wichtig ist, loszulassen. Und deshalb ist Unterordnung Training. Richtig gutes Training für die Nachfolge. Und ich denke, und das scheint mir auch biblisch zu sein, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der hat in seinem Leben vielleicht 2, 3 richtig große Prüfungen, wo es dann wirklich darauf ankommt, wo man sagt, okay, wenn ich diesem Jesus treu bleiben will, dann muss ich auf was verzichten, auf was mir richtig wehtut. Sei es vielleicht irgendwie eine Liebschaft oder eine Erbschaft oder was auch immer. Da muss ich einfach etwas sehr Unangenehmes loslassen oder verzichten, was ich eigentlich gern hätte, was mir gefallen wird. Jeder wird an der Stelle mal geprüft werden, zu fragen, okay, wie wichtig ist mir dieser Gott? Wie wichtig ist mir der Herr? Wie sehr liebe ich ihn? um diese Prüfung zu bestehen, da muss ich üben. Da übe ich in den kleinen Dingen. Und es ist eine völlige Illusion zu meinen, ja, in den kleinen Dingen, da muss ich jetzt, das ist sowieso kein Problem, wenn es darauf ankommt, gehorche ich Gott. Ich gehorche Gott nur, wenn es darauf ankommt, wenn ich es vorher im Kleinen geübt habe. Sich unterordnen, das ist ein wunderbares Trainingsfeld, um an der Stelle zu wachsen und weiterzukommen. Zweitens, warum ist es sinnvoll? Nun, ganz einfach deshalb, sich unterzuordnen, weil Unterordnung der Wille Gottes ist. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, das hier so direktiv zu sagen, wenn etwas der Wille Gottes ist. Das ist heikel, das weiß ich. Aber es steht hier sehr klar im Wort Gottes, in der Offenbarung Gottes, der Bibel, dass Gottes Wille ist, dass wir den Gemeindeleitern folgen und ihnen gehorchen. Christen ordnen sich ihren Leitern unter. Auch wenn diese Leiter nicht so geistlich, nicht so fähig, nicht so begabt sind und nicht so sind, wie ich finde, dass sie sein sollten. Und indem sie das tun, indem sie sich ihren Leitern unterordnen, gehorchen sie auch Gott. Warum? Weil Gott will, dass sie sich ihren Leitern unterordnen. Also Gehorsam gegenüber Menschen ist immer auch Gehorsam gegenüber Gott. Das hat immer eine doppelte. Also ich gehorche Gott und ich gehorche den Menschen. Beides gleichzeitig. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich auch so zu sagen, es fällt mir wirklich schwer, diesem Menschen mich unterzuordnen. Aber wenn es der Wille Gottes ist, dann ordne ich mich Gott unter, indem ich mich diesem Menschen unterordne. Versteht ihr? Es hat immer eine doppelte, jetzt bin ich schon wieder bei dem Doppelten. Nicht, weil die Leitung das verdient hat und nicht, weil die Leitung so unglaublich wäre. Gar nicht. Sondern weil es der Wille Gottes ist, dass wir uns auch Menschen unterordnen. Wenn wir uns Menschen unterordnen, gehorchen wir Gott, ordnen wir uns gleichzeitig auch Gott unter. Was bringt es noch? Unterordnung führt zur Demut. So, und jetzt muss ich den uralten Benedikt konsultieren, in der Regel von Benedikt, Kapitel 5, Vers 1, interessant, ist ja aufgebaut wie die Bibel. Da lesen wir, der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. So, das erwartet er von den Mönchen. Wenn der Abt etwas will, dann gehorcht der Mönch, ohne zu zögern. Weil dieser Gehorsam ist A, ein Ausdruck von Demut und B, aber auch der Weg zur Demut, beides. Demut, und was heißt Demut? Hier haben wir schon mindestens zwei Predigten gehabt in den letzten zwei Jahren zum Thema Demut. Demut heißt, mich richtig einzuschätzen, so wie ich wirklich bin. Und Demut heißt zu sagen, ich bin Mensch und nicht Gott. Es gibt nur einen einzigen, der sich niemandem unterordnen muss. Es gibt nur einen einzigen, bei dem es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass er sich irgendjemand unterordnet. Und das ist Gott selbst. Weil Gott sieht alles, Gott weiß alles, Gott kennt alles. Das macht gar keinen Sinn, dass Gott sich irgendjemand unterordnet. Und doch verneigt er sich in sich selbst. Das wäre das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit. Verneigt sich in sich selbst. Aber sonst macht es gar keinen Sinn, dass Gott sich unterordnet. Weil er alles kennt, alles sieht und alles weiß. Aber wer von sich sagt, ja, ich brauche das nicht, ich ordne mich niemand unter, der sagt von sich, ich bin Gott, weil ich weiß alles, ich kenne alles, ich sehe alles, ich bin ja wie Gott. Ich brauche das gar nicht. Über mir ist gar niemand mehr. Und so ist es natürlich nicht. Wer von sich sagt, ich bin ein Mensch und nicht Gott, der muss sich unterordnen, zwangsläufig. Weil er auch von sich sagt, ich weiß nicht alles, ich kenne nicht alles, ich bin nicht alles und deshalb ist es sinnvoll, mich unterzuordnen. Das ist Demut. Und jetzt kommt hier noch eine kleine Anweisung. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und für die Menschen beglückend. Nur dann für Gott angenehm und beglückend, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren oder Widerrede ausgeführt wird. Also da haben wir es wieder, es geht um die Haltung. Es geht um die Haltung. Äußerlich mag das nicht so einen Unterschied machen. Ich war vor einiger Zeit bei einem Friseur, bei dem ich den schweren Eindruck hatte, der hat jetzt keinen Bock, mir die Haare zu schneiden. Das Ergebnis war das gleiche, war echt okay, aber es war echt grob. Ich gehe auch jetzt nicht mehr zu Männern, habe ich beschlossen. Nur noch zu Frauen, das ist viel netter, die sind viel freundlicher zu meinem Kopf. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, der hat jetzt keine Lust, mir die Haare zu schneiden. Er hat es natürlich getan und man kann ihm ja auch nichts vorwerfen. Das Resultat war ja okay und hat ja alles gepasst, aber ich habe es gespürt. Das hat mir keine Freude gemacht. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und für die Menschen beglückend, eben wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder mit Murren oder Widerrede. Eben wenn es nur äußerlich gemacht wird, ist es nicht angenehm. Auch nicht für Gott und nicht für die Menschen. Es geht hier um die Haltung. Und zum vierten, Unterordnung schenkt Freiheit. Und das wirkt paradox, aber das ist unglaublich. Da öffnen sich ganz neue Perspektiven fürs Leben. Das finde ich das Krasseste von allem. Unterordnung macht frei. Gehorchen können schenkt Freiheit und Lebensqualität. Könnt ihr euch das vorstellen? Da wären wir wieder bei dem. Nicht müssen, was man will, sondern wollen, was man muss. Jetzt kommt der Quäker zu Wort. Die reden ja nicht so viel. Er hat was geschrieben. Richard Foster. Er sagt Folgendes in seinem Buch. Und er schreibt von der Freiheit, die Unterordnung oder die Freiheit, die im Gehorsam liegt. Und er sagt, es ist die Fähigkeit, die schreckliche Bürde abzulegen, immer unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Die Besessenheit von der Forderung, dass die Dinge sich nur so entwickeln dürfen, wie wir es wünschen, ist eine der stärksten Fesseln unserer heutigen Gesellschaft. Was für ein prophetisches Wort. Geschrieben 1978, da wusste man noch nicht mal, was Internet ist. Heute kann ich alles, was ich will, mehr oder weniger sofort haben. Wenn ich jetzt essen will und ich muss dann essen, dann gehe ich sofort in McDonald's, geht sofort, dann habe ich es gleich. Im Internet, wenn ich irgendwas wissen will, dann muss ich es wissen, gehe auf Wikipedia auf meinem Handy, dann weiß ich sofort. Ich kann alles sofort haben, was ich will. Ich muss es dann auch gleich sofort haben. Und er sagt, das ist eine schreckliche Bürde. Das ist eine Last, wenn ich das immer tun muss, was ich will. Immer meine eigenen Wege gehen muss. Und die Unterordnung, die kann uns davon befreien. Ich habe da in den Sommerferien eine wirklich wunderbare Erfahrung gemacht. Unser viertes Kind, der hat sich gewünscht an seinem Geburtstag, dass er mit mir in den Europapark geht, am 14. August, Hochsommer. Und ich habe mich entschieden, so mehr oder weniger unbewusst zu sagen, okay, ich will einfach Zeit mit meinem Sohn verbringen, mehr nicht. Ich muss da gar nichts und ich will da gar nichts. Ich will einfach, dass er glücklich ist und er gibt das Programm vor. Das hat er dann auch ganz emsig gemacht. Unseren U16 hier, die waren ja im Europapark, hat er die Leute gefragt, was ist da cool, was soll ich machen? Hat sich im Internet informiert, was man da alles machen kann. Hat das sozusagen alles vorbereitet. Und dann sind wir da hingefahren und dann kurz nach Freiburg ging es schon los. Also am Ende haben wir 4,5 Stunden gebraucht, nur um von hier zum Europapark auf den Parkplatz zu kommen. Und es gibt zwei Dinge, die ich hasse. Stau und Menschenmassen. Beides hatte ich und es hat mich überhaupt nicht gestresst. Ich habe gedacht, ist mir egal. Wenn er glücklich ist und wenn man 6 Kilometer dann schon von der Autobahn aus diese Bahn sieht und er sieht die Bahn und er ist schon glücklich. Nur weil er die Bahn sieht und wir stehen da halt. Dann bin ich auch glücklich. Und so war's. Wir sind 1,5 Stunden angestanden, nur für eine Attraktion. Und er hat 1,5 Stunden meine Hand gehalten. Ich war glücklich, was will ich mehr? Und der war froh und hat gesagt, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Und dann gehe ich halt in, das ist doch mir egal, ob ich in so eine Bahn sitze oder, eigentlich nicht. Aber ich entscheide mich dafür, dass es mir egal ist. Und das war so schön, das war so ein Glück. Ich musste gar nichts und habe alles bekommen. Ich habe einen wunderbaren Tag mit meinem Sohn bekommen. Und er war auch glücklich und hat gesagt, das war ein Hammertag, Papa, das war ja super. Wunderbar. Ich habe da nichts gewollt, ich habe nichts gebraucht, ich konnte alles einfach loslassen und mich ihm unterordnen. Was für ein Geschenk, was für ein schöner Tag, den ich da hatte. Und ich glaube, genau das ist die Freiheit, die der Richard Foster hier meint. Die Freiheit von der Last, immer eigene Wege gehen zu müssen. Manche von euch waren jetzt wahrscheinlich im Urlaub, im Familienurlaub. Es ist gar nicht so einfach, sich denn da wirklich loszulassen, sagen, jetzt habe ich so geknechtet, 1 Jahr lang und jetzt kommt dieser heilige Urlaub, 2 Wochen habe ich endlich frei. Und jetzt soll ich schon wieder tun, was die Kinder wollen. Schon wieder streichelt so, schon wieder nein. Kein Bock. Da liegt eine Freiheit drin, im Loszulassen, im Freigeben und im sich unterordnen. Er geht noch weiter, er sagt, manche Menschen verbringen Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre in ständigem Schmollen, weil irgendeine Kleinigkeit nicht so lief, wie sie es wollen. Andere bekommen Magengeschwüre. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Wenn man nicht in der Lage ist, sich unterzuordnen, wenn ich immer haben muss, was ich will oder meine haben zu müssen. So, und jetzt wird es noch minder. Dann sagt er, genauer betrachtet kommen zum Beispiel die meisten kirchlichen Streitigkeiten und Spaltungen daher, dass die Menschen nicht die Freiheit besitzen, nachzugeben. Nur durch Unterordnung erreichen wir es, dass dieser Geist uns nicht länger beherrscht. Puh, das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd. Jetzt haben wir ja 500 Jahre Reformation, gell? 500 Jahre, großes Fest. Und da wurde ja wirklich was wiederentdeckt, was schon lange da war, wiederentdeckt. Aber ganz ehrlich, so richtig freuen kann ich mich nicht, über die Reformation. Denn auf was blicken wir denn zurück? Wir blicken zurück auf eine Geschichte von Spaltung über Spaltung. Unsere Bewegung, die evangelischen Täufergemeinden, sind im 19. Jahrhundert entstanden. Abspaltung sowohl von der reformierten Kirche in der Schweiz wie auch von den Mennoniten. Neue Bewegung ist entstanden. Diese Bewegung der evangelischen Täufergemeinden hat sich dann in den letzten 150 Jahren wieder mindestens zweimal gespalten. Wieder gespalten und wieder gespalten. Und jedes Mal, und da habe ich keinen Zweifel, jedes Mal waren sich die Beteiligten sicher, hier geht es um den Willen Gottes, hier geht es um die absolute Wahrheit, an dieser Stelle dürfen wir keine Kompromisse machen. Da waren sich die jedes Mal immer sicher, das müssen wir jetzt tun. Aber wenn ich da jetzt zurückschaue, dann frage ich mich, war es das wert? War es das wert? War es jede dieser Spaltungen wert? Und ich sage es nur, ich weiß es nicht. Ich frage mich nur, war es das wert? Oder hat man vielleicht manchmal zu schnell gemeint, okay, jetzt müssen wir jetzt was Eigenes machen. Denn eines ist klar, wir reden viel von Einheit, aber ohne Unterordnung gibt es keine Einheit. Ohne Unterordnung gibt es keine Einheit. Und wer Einheit will, der muss in der Lage sein, sich unterzuordnen. Vielleicht manchmal sogar über die eigene Schmerzgrenze hinaus. Sonst wird es nicht funktionieren. Und dann liegt aber wiederum eine Freiheit drin. Die Freiheit der Unterordnung und die Freiheit zur Einheit. Also deshalb lässt sich die Predigt auch überschreiben, warum unser Glück nicht davon abhängt, dass wir unseren Kopf durchsetzen. Denn Unterordnung schenkt Freiheit. Und wer das versteht, für den öffnen sich ganz neue Welten des Glücks. Ganz neue Welten von Lebensglück. So, seid ihr noch bereit für die Grenzen? Können wir das noch machen? Ja? Ist immer, wenn ich frage, immer sagen immer alle ja. Aber wenn er mich anlügt, gut. Auch nicht so wild. Wo sind die Grenzen des Gehorsams? Die gibt es ja auch, die muss ich ja nur sagen. Sonst wäre das hier, hört man sagen, oh, das läuft jetzt hier aber dann doch in die falsche Richtung. Und auch hier haben wir eine ganz klare Anweisung. Das steht auch in dem Kontext, Apostelgeschichte, Neues Testament hier, die ersten Christen schon vor Gericht oder vom religiösen Gericht. Und dann sagen sie diesen Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als ihnen verboten wird, ihren Glauben zu bezeugen. Sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Satz haben viele von euch gehört. Aber ich glaube, der Satz ist gut. Der hilft uns in etwa zu justieren, wo denn die Grenze der Unterordnung und des Gehorsams ist. Wir können hier das nur grob machen. Die wirkliche Grenze von Unterordnung und Gehorsam, ich glaube, die kann man nur gemeinsam mit anderen Menschen und gemeinsam mit dem Heiligen Geist fein justieren. Aber die Grobjustierung, die haben wir hier. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, was heißt es denn? Dort steht, man muss Gott gehorchen und man muss den Menschen gehorchen. Man muss Gott gehorchen und man muss den Menschen gehorchen. Aber Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Hier steht nicht, man muss Gott gehorchen und sonst niemand. Steht überhaupt nirgendwo in der Bibel. Gott gehorchen und den Menschen gehorchen, aber Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es gibt immer wieder die Ausnahme, dass der Gehorsam gegenüber Gott zum Ungehorsam gegenüber Menschen führt. Und wenn das der Fall ist, wenn der Gehorsam gegenüber Gott zum Ungehorsam gegenüber Menschen führt, nur dann muss ich den Menschen nicht gehorchen. Aber sonst schon. Also, und ich halte das wirklich für, in Nordkorea ist das was ganz anderes. In anderen Ländern ist das was ganz anderes. In solchen Regimen, die den christlichen Glauben nicht tolerieren, da ist das eine andere Situation. Gott gehorchen, mehr gehorchen als den Menschen. Aber in unseren Breitengraden, in unserer Zeit, halte ich das für die seltene Ausnahme, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Es kann natürlich sein, zum Beispiel, dass dein Chef von dir verlangt zu lügen. Dann muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn Gott erwartet von uns, dass wir nicht lügen. Und da muss ich zum Chef sagen, das geht nicht, ich bin Gott mehr verpflichtet als dir, ich werde nicht lügen. Aber sei froh, du hast einen Mitarbeiter, der niemand anlügt, der lügt auch dich nicht an. So einen Mitarbeiter sollte man nicht rausschmeißen. Kann man so in etwa, je nach Verhältnis halt. Oder, wenn der Staat von mir verlangt zu töten, zum Beispiel im Krieg, dann muss ich Gott mehr gehorchen. Denn Jesus sagt, wir sollen die Feinde lieben und nicht töten. Das ist auch so eine Situation, wo ich sagen muss, an der Stelle muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ich kenne niemanden hier, von dem das jetzt aktuell verlangt wird. Also nur wenn der Gehorsam gegenüber Gott zum Ungehorsam gegenüber den Menschen führt, nur dann muss ich Gott mehr gehorchen. Ansonsten muss ich den Menschen gehorchen. Deshalb hier noch ein Text, denn wir sind ja hier beim Thema Gemeinde. Aber damit man ein bisschen sieht, wie die Haltung des Neuen Testamentes da ist, Römer 13 bekannt. Dort schreibt der Paulus, schätzungsweise um das Jahr 100 herum, über den römischen Staat. Und der römische Staat war kein Rechtsstaat, war keine Bundesrepublik, sondern das war eine Diktatur. Und es war auch kein Staat, der irgendwelche christlichen Wurzeln hat. Das war ein heidnischer Staat. Über diesen Staat schreibt er, alle ohne Ausnahme. Wenn etwas ohne Ausnahme ist, ist es ohne Ausnahme. Betrifft alle, wirklich alle. Kann ich sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist für die. Nein, das gilt auch mir. Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Also wenn man die Täufergeschichte anschaut, die Verfolgung auch durch die weltliche Obrigkeit, da wirft es natürlich große Fragen auf. Große Fragen. Aber steht nun mal so in der Bibel und die Konsequenz. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Und wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Respekt. Gott gehorchen heißt den Menschen gehorchen. Praktisch immer. Gott gehorchen heißt, dem Staat und der Obrigkeit zu gehorchen. Es sei denn, das führt uns in Konflikt mit dem Gehorsam gegenüber Gott. Deshalb sind Christen Menschen, die Steuern zahlen, und zwar korrekt, weil sie Menschen gehorchen und zu Gott gehorchen. Christen halten sich ans Baurecht. Könnt ihr euch das vorstellen? Christen halten sich, und das ist für mich eine Baumschutzsatzung. Das regt mich auf. Eine Baumschutzsatzung in Erzreute. Wenn ich einen Baum fällen will im Garten, muss der Stadtförster von Überlingen kommen, den Baum anschauen. Ich zahle dem 50 Euro und der sagt, oh ja, also den Baum kann man nochmal stehen lassen. Baumschutzsatzung. Aber verstößt diese Baumschutzsatzung gegen den Willen Gottes? Werde ich Gott ungehorsam, wenn ich mich an die Baumschutzsatzung halte? Nein, werde ich nicht. Also halte ich mich als Christ an die Baumschutzsatzung. Schwarzarbeit, genau das gleiche Thema. Gott gehorchen heißt Menschen gehorchen. Es sei denn, wir werden durch den Gehorsam gegenüber Gott Menschen ungehorsam. So, das war mal so die grobe Theorie. Wie das jetzt nachher ganz genau im Einzelnen aussieht, das muss man wirklich, und speziell auch in der Gemeinde, wo man sagen muss, hier kann ich mich nicht mehr unterordnen. Hier ist die Grenze des Gehorsams. Das geht nur in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist und in Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Das kann man nicht alleine für sich entscheiden. Jetzt, wie sieht es praktisch aus mit dieser Unterordnung? Praktisch in der Gemeinde. Hier noch ein paar Punkte. Zuerst keinen Leiterkult. Das wäre total falsch verstanden. Es gibt keinen Leiterkult in der Gemeinde. Jesus ist der Herr der Gemeinde und sonst niemand. Und Leiter sind auch Menschen und die darf man auch als solche behandeln. Die muss man als solche behandeln, sonst kommt es gar nicht gut. Jesus ist der Herr, er ist die Mitte der Gemeinde. Zweitens, keinen Kadavergehorsam. Wir haben ja da ein super Wort im Deutschen. Kadavergehorsam. Der Gehorsam eines Leichnams, der nimmer denkt, der total alles abgeschaltet hat und nur noch zombie-mäßig tut, was man ihm sagt. Darum geht es überhaupt gerade gar nicht. Das ist nicht Unterordnung. Sondern, nochmal, wir haben die Verantwortung, und die hat jeder von uns, dass ich mich so führen lasse, dass es eine Freude ist für diejenigen, die mich führen. Ich lasse mich so führen, dass es Freude macht, mich zu führen. Und das heißt praktisch, wieder beim Thema Gemeinde, die Gemeinde treu, konstruktiv und kritisch und betend zu begleiten. Das heißt nicht, man darf nicht kritisch sein. Schaut mal die Propheten im Alten Testament. Die haben klar gesagt, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Die haben sich klar und deutlich und auch sehr kritisch geäußert. Und es war ihr Beitrag und es war ihr nötiger Beitrag. Also man darf durchaus kritische Dinge sagen, das braucht man. Das braucht man in der Gemeinschaft, dass da jemand sagt, das geht oder gar nicht oder das finde ich schwierig oder ich habe einen anderen Eindruck von Gott. Das ist gar kein Thema. Eins haben die Propheten allerdings nicht gemacht. Sie sind gegangen und haben gesagt, also dieses Volk, das geht mir so auf den Sender, die tun ja gar nicht, was ich sage, ich suche mir jetzt ein anderes Volk. Die Propheten sind ihrem Volk treu geblieben. Das heißt dann am Ende die Unterordnung. Ich sage meine Sachen, ich bin konstruktiv und kritisch. Aber ich bleibe dann auch dabei. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann trage ich die Entscheidung mit. Und ich bleibe der Gemeinde oder dieser Gemeinschaft, wo auch immer, ich rede jetzt nicht nur von der Lindenwiese, es kann auch eine andere Gemeinschaft sein. Ich bleibe dieser Gemeinschaft innerlich wie äußerlich treu. Nicht nur formell, ich komme halt, lass mich ab und zu blicken, sondern mit meinem Herzen. Gehorsam als Haltung. Hebräer Kapitel 13, Vers 18, das ist der direkte Vers. Dort heißt es dann, betet für uns. Wir wissen gar nicht so genau, wer uns ist. Was der Paulus, waren es andere, für die Leiter. Betet für die Leiter. Das kann man tun, das kann jeder tun. Das hat auch eine reinigende und eine klärende Sache. Das macht auch was mit uns. Das schenkt uns ein neues und ein weites Herz und die Fähigkeit, uns unterzuordnen und einzuordnen. So, ich hatte das Bedürfnis, viel zu sagen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Jetzt lass uns einen Moment einfach ruhig sein, das Ganze nochmal nachklingen, spüren, hat der Herr mir was persönlich für mich gesagt, und dann geht's hier weiter.
Gut, dann bitte ich euch aufzustehen zum Schlusssegen. Seid gesegnet und behütet. Seid erfüllt vom Heiligen Geist. Seid erfüllt von der Liebe und dem großen Frieden Gottes. Habt eine gute Woche. Amen.